Siehst du, das war schlecht.
Schnaps und schlechte Musik im Wahlbüro?
Nein, das ist nur Likör, das ist kein Schnaps.
Und mit dem Likör kann ich ja noch arbeiten, aber die Musik, das ist wirklich ein bisschen Folter. Aber was tut man nicht alles für die Partei?
Sebastian war doch gar nicht da letzte Woche.
Ja, ich bin ja todkrank gewesen.
Meine Kollegen haben auch schlechten Musikgeschmack, was die Arbeit angeht.
Also das ist wieder Geisterfahrer, ne? Du fährst auf der Autobahn und fragst dich, warum alle anderen in die falsche Richtung fahren. So ist es bei Johannes und Musik.
Das glaube ich
dachte bei dir und nicht. Corona.
Aber das übersehen wir jetzt einfach. Sebastian, wie geht's dir denn?
Gut. Ich hatte rekordverdächtige 11 Tage lang einen positiven Corona-Test, bis ich am Freitag wieder clean war und wieder ins Büro gehen konnte.
Aber es war ja Freitag.
Am Samstag übrigens hatte ich wiederum einen Test, wo ein ganz leichter Streifen war. Dann habe ich nochmal einen zweiten zur Sicherheit gemacht. Der war wieder negativ. Also es ist absurd.
Ja, aber ich fand es auch interessant, dass du beim ersten negativen Test sofort ins Büro rennst. Ja,
na sichi. Hallo, hier ist Wahlkampf zu führen.
Kannst du sofort zu Hause auch machen, oder nicht?
Aber nicht so schön. Ich mag es nämlich, mit euch im Wahlquartier zu sitzen.
Und uns mit Corona anzustecken.
Auf jeden Fall habe ich kein Corona mehr und es war dann die erste Woche unangenehm, aber die zweite war okay, da hatte ich dann keine Symptome mehr und trotzdem diesen scheiß Strich auf dem Test jeden
Hast
Tag.
Du denn jetzt aufgehört zu rauchen nach Corona?
Warum sollte ich das tun?
Der hat doch nicht während Corona aufgehört zu rauchen.
Ja, weil
so schlecht ging es mir ja nicht.
Okay. Manche Leute hören ja direkt auf, weil es ihnen so schlecht geht, dass sie dann denken.
Ich kann nur berichten, dass das zwischendrin das Rauchen geschmeckt hat wie Nelken-Zigaretten, also wie verbrannte Nelke hat es gerochen.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Das ist, weiß ich nicht, aber das berichten ja viele, dass bei Corona Geschmack oder Geruchssinn beeinträchtigt sind.
Ja. Na gut, Nelken passen ja wenigstens zu unserer Partei ein bisschen.
Genau. Meine Partnerin kam auch rein und sagte, das riecht total nach Räucherstäbchen. Da habe ich gesagt, na freu dich doch, dann stinkt's nicht. Fiel ein Argument gegens Rauchen in der Wohnung weg. Das war okay.
Gut, praktisch, dass ihr das ausgedehnt habt. Aber schön, dass du wieder da bist.
Und wieder gesund bist.
Können wir mal eine Folge mit dir aufnehmen.
Ja, ne? So von wegen, komm, wir machen jede Woche was zum Wahlkampf. Mörp.
Ja, hast du dich rausgestohlen.
Zwei Wochen war ich jetzt raus.
Eine Folge haben wir trotzdem gemacht.
Ich habe aber immer noch in meinem Gedächtnis mir gemerkt, dass du noch eine offizielle Entschuldigung
angehst. Ja, ich muss eine offizielle Korrektur machen. Ich habe ja gemansplained, dass die Fläche des A0-Plakats 141% der Fläche des A1-Plakats betrüge. Betrügen ist auch das Stichwort, war nämlich falsch. Es sind natürlich 200%. Es ging um die Außenseiten. Die Außenlänge ist 100, also die Außenmaße sind 141% von dem jeweils drunterliegenden.
Aber die Fläche
nicht. Aber die Fläche, genau, die vergrößert sich ja überproportional sozusagen. Wobei ich nicht weiß, ob das das richtige Wort ist. Lange Rede, kurzer Sinn, der Genosse Tillmann Loos aus Sachsen, dem ist es natürlich aufgefallen, weil das ein richtiger Schlaumeier ist. Also noch schlaumeieriger als ich.
Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus nach Sachsen. Ich habe das hiermit klargestellt. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, das klarzustellen und meinen Fehler hier auch einzugestehen.
Ich finde es total schön, dass wir das jetzt als Audioaufnahme haben und das einmal festgehalten wurde.
Das werden wir jetzt immer wieder abspielen. Ich werde das Jingle einfach aufnehmen.
Genau, so ich habe gar kein Problem damit, meinen Fehler einzugestehen.
Das werde ich jetzt immer wieder abspielen.
Sehr gut. Damit herzlich willkommen beim Podcast im Übrigen.
Ja, schönen guten Tag. Wann kommt das Jingle?
Jetzt. Das füge ich hier rein. Nicht mit dem Button ein, das macht dann Sabrina in
aber
der Post-Production.
Aber genau, und zwar
ja,
jetzt.
Ja, genau, direkt nachdem wir Hallo gesagt haben.
Also jetzt.
Davor. Ja, jetzt.
Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles, Politik und Hintergründe aus Partei und Stadt.
Hallo.
Jetzt gab es mehrere jetzt, aber ist okay. Hallo Annika.
Hallo Johannes, hallo Sebastian.
Guten Tag.
Wir sind heute zusammengekommen, um über den Wahlkampf zu sprechen.
Zwei Wochen sind es noch.
Again.
13 Tage.
Bist du da doch so sicher?
13 Tage und anderthalb Stunden. Zumindest 13 Tage, eine Stunde.
Das ist der aktuelle Stand am Montag, den 30. Januar.
Wir müssen da richtig krass jetzt darauf hinweisen, wenn nämlich ihr den Podcast hört, morgen oder übermorgen, dann ist also seid ihr schlauer, als wir es jetzt sind.
Ja. Was geht, also es geht weiterhin darum, dass das Bundesverfassungsgericht immer noch nicht irgendwas dazu gesagt hat, dass Beschwerde eingelegt wurde. Was ist denn jetzt der Stand der heutigen Diskussion und warum sind eigentlich alle so aufgeregt?
Spekulationen, go.
Also, es gibt, soweit ich es verstanden habe, ich bin ja auch kein Jurist, zwei Sachverhalte, zu denen das Verfassungsgericht sich mal äußern muss. Nämlich erstens die Frage, ob sie die Wahl am 12. Februar quasi aussetzen oder den Wahltermin aufheben per einstweiliger Anordnung, um dann im eigentlichen Hauptsacheverfahren inhaltlich zu urteilen. Heute wurde bekannt, dass das Bundesverfassungsgericht nochmal Stellungnahmen bei den Fraktionen, den Abgeordneten eingeholt hat zum Hauptsacheverfahren und zwar mit Frist bis 2. März. Gleichsam hat das Verfassungsgericht bekannt gegeben, morgen Dienstag gegen 9.30 Uhr eine Entscheidung in der Sache des Eilantrages, also der Frage, ob die Wahl am 12. trotzdem stattfindet oder nicht, zu verkünden. Das heißt, morgen um 9.30 Uhr wissen wir, ob die Wahl am 12. stattfinden wird, wie geplant oder nicht. Jetzt kann man spekulieren und sagen, wenn die sagen, sie wollen sich das in der Hauptsache verhandeln und angucken und dazu Stellungnahmen bis März möglich machen, scheint es wenig wahrscheinlich, dass sie am 12. Februar eine Wahl durchführen lassen, um dann möglicherweise in einer Entscheidung in der Hauptsache darauf zu kommen, dass diese Wahl leider nicht korrekt war, dass sie überhaupt wiederholt wird und deswegen auch die Wiederholungswahl ungültig ist. Ich will das nicht ausschließen, ja, aber das wäre, glaube ich, der geneigten Bürgerin nur sehr schwer zu vermitteln, dass wir jetzt wählen und danach wird es nochmal gemacht.
Und das andere Szenario ist, sie sagen, okay, der 12. Februar findet genauso statt und alles ist gut. Und das andere Szenario wäre, es wird auf Pause gedrückt und wir machen die Wahl irgendwann später?
Naja, wie gesagt, also die eine Variante ist jetzt, dass die Wahl am 12. Februar erstmal ausgesetzt wird und das Gericht in der Hauptsache entscheidet. Und dann sagen sie irgendwann, in 1, 2, 3, 4, 5 Monaten, je nachdem, sagen sie also, die Entscheidung ursprünglich des Landesverfassungsgerichts, die Wahl komplett zu wiederholen, war entweder okay oder nicht okay. Oder sie geben das ans Landesverfassungsgericht zurück oder. Dann findet die Wahl auf jeden Fall jetzt nicht statt am 12. Und sie werden auf jeden Fall, wenn sie jetzt am 12. nicht stattfindet, wird es noch keinen Termin für eine mögliche irgendwie geartete andere Wahl geben.
Weil ja auch entschieden werden muss, ob überhaupt gewählt wird, genau, ob alles nachgewählt wird oder genau, nur teilweise.
Aber in dem Sinne, in einigen Bereichen wird ja aller Wahrscheinlichkeit nach sowieso neu gewählt. Insofern könnte man ja auch die Wahl am 12. Februar einfach durchziehen und sich dann aussuchen, welche Teile davon jetzt irgendwie.
Ich glaube, so geht das nicht. Wir machen mal, ich habe auch überlegt, die können ja sagen, wir machen mal eine Wahl für den Fall, dass wir in der Hauptsache entscheiden, dass es korrekt war, die Wahl zu machen.
Ja, ja.
Aber, also das hielt sich auch irgendwie für argumentierbar. Allerdings wird sich natürlich die Wählerin mittelmäßig verarscht vorkommen, wenn sie sagt, wähl jetzt mal. Kann übrigens sein, dass wir das nächsten Monat wieder kippen, aber mach erst mal. Also es ist irgendwie alles
Und gleichzeitig haben ja schon Leute gewählt, weil die Wahllokale ja schon offen sind und Briefwahl auch schon
stattfindet. Ja gut, ne, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Also die haben dann halt zur Not umsonst gewählt. Also es ist natürlich nie umsonst zu wählen. Es ist total gut, alle, die jetzt schon Briefwahl gemacht haben und überhaupt an der Wahl teilnehmen, kriegen auf jeden Fall schon mal ein Bienchen von uns und von allen anderen, mhm, weil sie sich demokratisch engagiert haben. Und wenn es nur über die Wahlteilnahme ist.
Wenn man die AfD gewählt hat, gibt es Negativbienchen gleich dazu.
Ja, da gibt es Hornissen dann.
Geil. Okay, also es ist alles ein bisschen wirr. Und ihr habt wahrscheinlich in der Landesgeschäftsstelle heute richtig gewirbelt. Weil wo stand es in der Morgenpost? Oder wo stand heute
ja, das? Ja, die Morgenpost hat heute als erstes vermeldet, dass das Verfassungsgericht in der Hauptsache verhandeln wird und daraufhin die Spekulation genährt, dass man ja dann auch nicht am 12. wählen kann.
Aber im Tagesspiegel habe ich tatsächlich auch gelesen, dass es möglich ist, und ich meine, ich bin jetzt auch kein Jurist und habe auch nur irgendwelche Schnips im Internet gesehen, aber dass es möglich ist, dass die Wahl stattfindet und dann eine dritte Wahl notwendig wäre.
Ja, wie ja gerade gesagt, also möglich ist das alles.
Insofern, man weiß bisschen, eigentlich
ich hoffe, nichts. Dass das nee, wir wissen heute gar nichts. Wir wissen nur, dass das Gericht morgen darüber Auskunft geben wird, ob und was am 12. Februar überhaupt stattfindet.
Ja, und dann.
Okay,
und
was machen wir dann morgen nach dem Urteil? Wie ist so euer Ablauf?
Naja, also heute haben wir gesagt, okay, also das Verfassungsgericht hat dann heute Nachmittag auch bestätigt, dass es morgen einen Beschluss verkünden wird. Wir haben dann heute natürlich ein Wording vorbereitet, so wie dann Neudeutsch sagt, also eine Sprachregelung. Was ist im Szenario 1, was im Szenario 2, was ist unsere politische Aussage dazu, sodass wir da morgen sprechfähig sind. Oh Gott. Also wenn dann Presseanfragen kommen, dass alle von unseren führenden Genossinnen und Genossen, die von der Presse gefragt werden, dann auch das Gleiche irgendwie erzählen können und nicht alle erzählen, was ihnen gerade so einfällt. Macht man aber in der Regel ohnehin bei solchen wichtigen Geschichten.
Je nach Urteil saufen.
Aus du meinst, wenn die Wahl auf Pause gedrückt wird oder abgesagt, dann...
Also ich habe das auf jeden Fall schon aus diversen Strukturen vernommen, dass dann erstmal getrunken wird. Und das finde ich auch irgendwie nachvollziehbar. Aber ich glaube,
ich muss dann erstmal ganz vielen Leuten absagen, dass sie nicht nach Berlin kommen müssen.
Das fände ich sehr unangenehm. Also wir haben jetzt heute Morgen auch heute Mittag im Team in der Geschäftsstelle gesagt, wenn da so eine Entscheidung morgen kommt, dass wir uns dann kurzfristig morgen oder übermorgen dann auch als Team der ganzen MitarbeiterInnen zusammensetzen und überlegen, was müssen wir jetzt eigentlich alles bedenken? Ja. So, also was hat das für Konsequenzen zum Thema Plakate, die draußen hängen? Was ist mit auch den Mitarbeitern, die wir für den Wahlkampf eingestellt haben?
Auch Stornierungen der Wahlwerbung, von die Locations. Läuft.
Was ist mit der laufenden Wahlwerbung und. Also wir haben da laufend Prozesse. Wir haben haufenweise Pressegeschichten noch laufen, also Interviews und. Da läuft ja eine ganze Menge. Da müssen wir gucken, was wir jetzt eigentlich, müssen wir mal ein bisschen uns sortieren, was wir dann jetzt eigentlich machen müssen.
Ja, das ist klar, Wahnsinn. Da wird dann der Begriff Stornierungsoption auch deutlich wichtiger, ne?
Ja, wir haben jetzt zum Beispiel verschiedene Dienstleister, die wir beauftragen, also sei es Räume, die wir buchen für eine Wahlparty oder Technikfirmen, die uns bei Veranstaltungen helfen, natürlich versucht, so weit wie möglich rauszuzögern, die Bestätigung von Angeboten, damit wir, sollte es abgesagt werden, noch nicht bestätigte Angebote haben, wir einfach ein paar Euro sparen können und Sachen. Ja. So. Aber wie gesagt, ist jetzt
stellt sich dann auch die Frage von Wahlkampfkostenerstattung anders? Ich glaube, das hatten wir heute auch schon besprochen.
Ich müsste vielleicht mal mit einem Mythos aufräumen. Es gibt keine Wahlkampfkostenrückerstattung im eigentlichen Sinne. Was es gibt, ist, dass die Parteien, wenn sie eine bestimmte Menge an Stimmen überhaupt bekommen haben, dann in den Genuss der staatlichen Parteienfinanzierung irgendwie kommen.
Pro abgegebener Stimme.
Genau. Partei. Und dieses kriegt man dann in der Regel in der laufenden Legislatur jedes Jahr sozusagen anteilig ausgezahlt.
Das ist schon klar. Aber gut, dass
also du das mal gesagt hast. Also sagen wir so, du hast natürlich recht. Wir haben wahnsinnig viel Geld jetzt für den Wahlkampf ausgegeben. Das Geld ist dann irgendwie futsch. Das ist, sagen wir mal, mittelmäßig ärgerlich. Also wenn man gerade wie wir keine Unternehmensspenden hat.
Spendet übrigens also, für unsere Partei.
Wir haben letzte Woche mal geguckt, bei SPD und Grünen auf der Bundes- und der Landesebene laufen ganz ordentlich Unternehmensspenden rein. Die sehen das alles ein bisschen lockerer. Zudem werden die von ihren Bundesparteien ordentlich finanziert im Wahlkampf, die auch mehrere 10.000 bis 100.000 Euro an Unternehmensspenden kriegen und so weiter. Bei uns ist alles nicht der Fall. Deswegen ist das für uns natürlich schon hart. Also wenn das Gericht jetzt sagen würde, diese Wahl findet nicht statt und dann entscheiden sie in einem halben Jahr, dass aber dann im Herbst nochmal komplett neu gewählt wird, dann wird es auch für uns finanziell eng. Noch krasser ist es aber natürlich für die ganzen Kleinstparteien. Also jetzt sozusagen liegen mir die Kleinstparteien nicht besonders am Herzen, aber die haben ja noch weniger Mittel. Also wenn man denen jetzt sagt, innerhalb von 2 Jahren 3 Wahlkämpfe zu bestreiten, das ist ja de facto für
ganz bezahlbar. Das ist halt Demokratie theoretisch schon ein Problem.
Genau.
Also, was du jetzt gerade ausgeführt hast. Ne? Die einen Partei kriegen halt Unternehmensspenden und dadurch können sie überleben. Und andere Parteien, die das nicht machen, die eigentlich ja genau deswegen irgendwie Gelder bekommen, anhand ihrer sozusagen in Relation zu ihren Stimmen, geben jetzt Geld aus und kriegen das Geld nicht, weil es gibt diese Wahl nicht. Also das ist ja schon ein Problem.
Genau, das ist das.
Also aber da gibt es jetzt auch keine Regelung oder
so. Die kriegen natürlich Geld weiterhin für den Rest der Legislatur.
Von der letzten Wahl.
Von der letzten Wahl noch.
Ja.
Aber diese Ausgaben, die waren jetzt zusätzlich. Also die, ich glaube, wir haben um die 750.000 Euro eingesetzt für diesen Wahlkampf. Die sind dann mehr oder minder weg.
Ja.
Schon nicht
Wahnsinn.
So
geil.
Insofern schauen wir mal.
Okay, es wird also spannend.
Genau. Aber das ist jetzt so, jetzt haben wir jetzt ganz lange darüber gesprochen, für die Leute, die morgen den Podcast hören oder übermorgen, ist das total langweilig,
ja, aber
weil die wissen schon viel mehr als wir.
Das Szenario ist aber ja trotzdem spannend, ne? Also dass man hier natürlich nicht einfach die Tür abschließt und sagt, okay, dann gehen wir jetzt alle in Urlaub, sondern es müssen noch Sachen abgewickelt werden oder es läuft jetzt einfach weiter bis zum 12. Februar, so wie wir es die ganze Zeit machen. Also wir sind ja jetzt an einem Punkt, genau, die Hörerinnen und Hörer wissen vielleicht, ob welches Szenario greift, aber wir haben jetzt einmal alles durchgesprochen, womit ihr euch ja auch den ganzen Tag beschäftigen
müsst. Und ich meine, wir haben jetzt zum zum Eilantrag zum 12. Februar gesprochen, aber die eigentliche Frage, ob dann die Wahl stattfindet oder nicht, über die haben wir nicht gesprochen. Also in dem Sinne, unabhängig davon, wir gehen jetzt erstmal davon aus, die Wahlwiederholung findet statt. Das ist jetzt für alle schon klar, darauf haben sich alle eingestellt. Was ist, wenn die Wahl erst wieder in einem halben Jahr stattfindet? Wir hatten ja schon bei dieser Wahl irgendwie darüber gesprochen, dass die Stimmung eine vollkommen andere ist. Also das ist ja dann, ne, stellen wir uns vor, die Wahl findet dann jetzt, keine Ahnung, Ende September statt. Das sind 2 Jahre später. Also es ist ja dann irgendwie Wiederholungswahl offiziell. Faktisch ist es eine vollkommen andere Wahl. Das kommt auch nochmal dazu. Für uns sozusagen, man kann jetzt sagen, okay, die Prognosen sind jetzt irgendwie, sind es ein paar Prozentpunkte geringer, aber auch die sozusagen diese relative Verteilung von Prozenten, ändert die sich jetzt doch nicht oder ändert die sich doch? Also das sind ja weiter Fragen, die irgendwie offen bleiben, würde ich sagen.
Ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen Berufsrisiko, ne? Also wir
Klar.
planen jetzt halt auch einfach Sachen für nach dem Wahltag, also Zeitpläne für mögliche Koalitionsgespräche oder Sondierungsgespräche oder wird nochmal ein neuer Koalitionsvertrag gemacht oder wird der alte nur geupdatet, weil er eigentlich noch gilt? Und wann machen wir zugehörig vielleicht Parteitag? Müssen wir Parteitage machen?
Wir müssen auf jeden Fall einen Landesparteitag machen, weil wir den Vorstand neu wählen müssen.
Naja, das mal abgesehen davon. Das ist am 14. und 15. Mai. Da sind alle Messen lange gesungen. So, das ist sowieso als Parteitag für die Vorstandswahl fest geplant. Wir werden ja auch am 3. März einen kurzen Landesparteitag machen zur Wahlauswertung. Wir wissen aber noch mit gar nicht, ob da irgendwas, ob da schon was klar ist zum Thema Sondierung, Koalition oder ja oder nein oder ob es dann doch Schwarz-Grün gibt und wir sind so gar nicht mehr damit befasst oder genau, wissen wir alles nicht. Dann kommen auch noch die Osterferien Anfang April, glaube ich, dazu. Das macht die Zeitplanung jetzt auch nicht viel einfacher.
Ja.
Und so, das ist dann ganz viel Arbeit, die wir jetzt gemacht haben in Vorbereitung, die dann quasi für die Tonne war. Aber passiert jetzt, ne? Ist halt Berufsrisiko.
Okay, Berufsrisiko. Ich habe letztens auch überlegt, Berufsrisiko sind wahrscheinlich auch diese ganzen Wahlumfragen, die so stattfinden. Wie nervös seid ihr, wenn ihr so eine Umfrage aufmacht?
Gar nicht.
Okay, wow. Okay, wieso nicht? Ich merke immer, dass Leute nervös werden und überall hinschicken, wie jetzt die Prognose aussieht.
Ja, das ist immer das Schlimmste. Ich kriege auch immer Nachrichten so, wann kommt denn die nächste Umfrage? Und sage ich, keine Ahnung, es ist auch egal, ob die Umfrage kommt oder nicht. Entscheidend ist nicht, was die Umfrage macht, sondern was am Wahltag passiert. Und es ist schon, es klingt immer wie so eine Floskel, aber das ist schon so, eine Umfrage ist tatsächlich eine Momentaufnahme. Also wenn man jetzt heute innerhalb in der Regel eines Zeitraums von 3-4 Tagen, wo die Leute befragt werden, dann weißt du, was die wahrscheinlich wählen würden, wenn sie denn wählen gehen würden. Aber ob sie wählen und ob sie überhaupt noch das dann in 3-4 Wochen doch was anderes wählen, ist damit gar nicht gesagt. Weil worauf ich immer gucke, wenn Umfragen sind, ist eher so der Trend. Okay. Also es gibt zum Beispiel, der Tagesspiegel hat eine Dauerumfrage online laufen, wo er auch alle 2-3 Wochen mal darüber berichtet, wie der aktuelle Stand der Umfragen ist. Die gucken wir uns schon auch zum Beispiel an, weil da siehst du halt einfach einen Trend. Also dann bist du immer 2-3 Tage bei 12-13% und dann bist du plötzlich, kannst du zugucken, wie es runtergeht, fragt man sich warum und so. Macht uns aber jetzt auch nicht verrückt. Also es ist irgendwie gut zu wissen, was so der Trend ist. Am Ende würde es ja keine Situation geben, wo wir sagen, oh, wir haben jetzt 13,6%, das reicht uns eigentlich, jetzt machen wir keinen Wahlkampf mehr. Die Situation gibt es ja nicht. Von daher, Gewissheit haben wir erst am 12. Februar oder halt irgendwann, also am Wahltag und davor ist. Was nochmal interessant ist, ist so die Umfragelage unmittelbar am Wahlwochenende.
Ja.
Und auch vorher dann zu wissen, mit welcher Zahl das Fernsehen, zum Beispiel die ARD, also RBB oder ZDF, in die Prognose gehen um 18 Uhr. Das ist mal ganz gut zu wissen. Das wissen wir in der Regel 2-3 Stunden vorher, damit man sich darauf vorbereiten kann. Aber ansonsten.
Ja, ich meine, wenn man sich jetzt irgendwie die Prognosen zum Beispiel vor der Wahl von Trump anguckt oder vor dem Brexit oder selbst auch jetzt bei Bolsonaro und Lula, also vorhergesagt hat das keiner und dann war es immer doch irgendwie anders als erwartet und bei Lula war es auch knapper, als man gedacht hat und ich glaube bei der Linken, also jetzt auf Bundesebene waren die Ergebnisse oft, glaube ich, eher schlechter als die Prognosen, in Berlin aber, glaube ich, eigentlich eher nicht. Also wenn ich mich recht entsinne, hatten wir da keine, oder wir hatten genau die 14%, also wir haben es mehr oder weniger.
Ich glaube, wir waren bei 14, ja.
Genau, insofern, es ist halt, es hängt wirklich von der Wahlbeteiligung ab und gerade jetzt bei dieser Wahlwiederholung und Wir werden sehen, wann die Wahlwiederholung stattfindet, wenn die Wahlbeteiligung deutlich niedriger ist. Und dann kann es komplett unabhängig von dem, das, also ganz nach links oder rechts
das ausscheren. Das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis auch für alle, die jetzt noch Wahlkampf auf der Straße machen und mit Leuten reden. Und hört man ja häufiger von wegen, ich weiß gar nicht, überhaupt wählen gehen soll oder so. Oder die Umfragen sind so und so, so wird es werden, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr wählen. In der Tat ist es gerade jetzt bei dieser Wiederholungswahl völlig offen, wie die Wahlbeteiligung aussieht. Es ist, wie gesagt, alle Umfragen sind halt Momentaufnahmen von den Leuten, die gesagt haben, sie werden wählen gehen. Ob sie wählen gehen, weiß man nicht. Das heißt, es lohnt sich in jedem Fall, Wählerinnen und Wähler da zu mobilisieren für die Linke oder also ihre Stimme abzugeben und zu sagen, es ist noch lange nicht ausgemacht, was hier passiert. Ja. Gerade weil die Wahlbeteiligung vermutlich niedrig sein wird, wird es darauf ankommen, welche Partei ihre Wähler von 2021 am besten mobilisiert, nochmal diese Partei zu wählen. Also da ist noch keine Messe gesungen, deswegen sind die Umfragen dieses Mal sogar vielleicht noch ein bisschen egaler als sonst.
Okay, wollte ich mal wissen, weil es immer so nervös wird, aber gute Einschätzung, ja.
Ansonsten hat sich seit der letzten Woche, glaube ich, nicht so viel getan. Ich glaube, Annika, du warst immer noch weiter beschäftigt mit Unterstützung aus dem Ausland, oder?
Aus dem Ausland, aus den anderen
außerberlinischen Ausland.
Aus den anderen Landesverbänden. Ja, es tröpfelt so ein bisschen gerade. Es liegt aber, glaube ich, an uns. Habe ich letztes Mal schon gesagt, dass wir nicht alle Wochenenden abgefragt haben, aber jetzt kommt nochmal ein Schub.
Das war der Lerneffekt.
Wie viel werden wir denn gehabt haben am Ende?
Oh, ich bin optimistisch, dass wir, ich glaube, wir sind jetzt schon bei über 100. Mein Ziel wäre, dass wir die 200er-Marke schaffen.
Und das wäre schon heftig viel auf jeden Fall.
Genau, es wäre heftig viel. Ich merke aber auch, dass jetzt, genau, vielleicht tröpfelt es auch deswegen, dass gar nicht alles mehr über mich läuft, was ja auch okay ist. Aber wenn die Leute schon mal hier waren und das Gefühl hatten, das lief total geil, dann melden die sich natürlich bei den Bezirksleuten einfach direkt. Mhm. Man kann dann hinterher noch mal fragen in der Bezirksrunde, wie viele Leute die eigentlich noch so nebenbei hatten, weil ich immer mal wieder mitkriege, dass Leute eigene Unterstützung, weiß ich nicht, aus der Strömung oder Freunde oder so kriegen.
Aber da lernen wir ja jetzt auch eine Menge, ne?
Auf jeden Fall.
Also weil jetzt kann man sagen, es ist total gut, wenn Leute Kontakt haben, dass sie dann noch mal dahin fahren oder noch mal mit Freunden wiederkommen. Aber dann, wir haben natürlich irgendwie die Verantwortung, das ein bisschen zu steuern. Dass sozusagen, dass nicht die Bezirke, wo zufällig schon mal Leute waren, dann beim nächsten Wochenende nochmal neue Leute dazukriegen, ne, sondern vielleicht auch die kleineren Bezirke, die sagen, wir hätten gerne, aber.
Genau, ich glaube, da muss man ein bisschen auf Solidarität hoffen. Deswegen ist es ja total gut, wenn es so, genau, wenn es über eine Person oder von mir aus auch eine andere, also muss ja nicht ich sein, läuft, weil man natürlich einen Überblick hat, wo passiert jetzt was und wie sind die Aktivitäten, weil ich finde auch für die Frage, wie viel passiert in einem Bezirk, total wichtig zu wissen, schaffen wir das aus ganz eigenen Kräften oder muss sozusagen an bestimmten Stellen tatsächlich eine externe Unterstützung her, damit das irgendwie gewuppt werden kann? Das sind ja dann so im Nachgang auf jeden Fall wichtige Fragen. Und ich finde es auch gut, wenn nicht alle Leute ihre Kontakte für sich behalten und sagen, ey, kommt mal jedes Wochenende her. Das Gefühl habe ich jetzt aber auch nicht. Und bisher kriegen wir es, glaube ich, solidarisch umverteilt auf jeden Fall.
Auf jeden Fall danke an alle, die nach Berlin zum Helfen gekommen sind.
Ja, mega. Ich glaube aber auch, seit letztem Mal schon gesagt, dass wir Berlinerinnen und Berliner dann auch bei den nächsten Wahlkämpfen mal aus unserer Stadtgrenze raus müssen.
Das machen wir ja eigentlich nicht so gerne.
Du meinst ins Ausland fahren?
Genau, ich glaube, es gibt so ein paar Wahlen, wo wir dann auch schon mal hinfahren müssen. Und ich merke aber, das habe ich auch schon erwähnt, dass das ja auch, wenn wir Berlinerinnen fahren würden, hat das ja auch einen Teameffekt, ne? Wenn du mit 5 Leuten irgendwo hinfährst und ein geiles Wochenende hast, und beim Wahlkampf irgendwo in, sagen wir mal, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder sonst wo hilfst, Hessen.
Bremen.
Genau. Bremen ist ja jetzt sofort, genau. Dann hat das ja für beide Landesverbände total die positiven Effekte und Seiten. Auf jeden Fall.
Ja. Gut. Was ist noch?
Na, dann würde ich zum Abschluss nochmal, Sebastian, vielleicht hast du das jetzt.
Nein, wir wollten über hier Dings. Internet. Wir wurden doch in der BZ gefeiert. Das müssen wir doch allen mitteilen.
Das wollten wir natürlich auf jeden Fall. Das ist gut, dass du das jetzt noch erwähnst.
Kannst du bitte die Überschrift der BZ von heute? BZ ist Springer für die alle, die es nicht kennen.
Sind das die Springer-Sachen?
Okay. Also es ist nicht die Überschrift von heute, aber es ist ein Artikel von... Es ist
die Überschrift
der BZ von heute, Berliner Zeitung.
Nein.
Die haben sich nämlich angeguckt, die Instagram-Accounts.
Und da haben wir besonders gut abgeschnitten?
Da haben wir sehr gut abgeschnitten. Ich finde vor allen Dingen die Überschrift, weil hat mir gefallen. Johannes wird sie jetzt vortragen.
kein Larifari, Schnarch-SPD, die sehr männliche CDU und coole Linke.
Geil. Ich finde es schwierig, wenn Erwachsene das Wort cool benutzen, aber...
Ich habe das natürlich sofort nachgeguckt, wer da irgendwie bei der BZ die Instagram-Accounts anguckt. Die stellvertretende Chefredakteurin ist, glaube ich, ein Jahr jünger als ich. Insofern, das ist ja cool, ist ja jetzt auch kein cooles Wort mehr. Ne? Das ist jetzt hier so Millennial-Sprech. Und ja, überhaupt ist Instagram ja sowieso schon für alte Leute inzwischen, so wie mich.
Also Facebook ist für noch Ältere, aber wir sind immerhin kein TikTok-Kanal, ja, ist richtig.
Also genau. Am Ende ist klar, CDU irgendwie männlich, der SPD Schnarch. Der SPD ist wirklich langweilig. Also deren Social-Media-Geschichte, die sind jetzt gar nicht, weil die nicht die Linke sind und deswegen ohnehin langweilig. Nee, das ist wirklich auch einfach langweilig.
Nee, da kommt auch nicht viel bei rum. Nee, das, also wenn ich die Konkurrenz angucke, dann auf jeden Fall nicht die SPD großartig, da kommt nicht viel bei rum. Und bei.
Aber haben Sie was zu den Grünen gesagt?
Ich glaube,
hast du nur die Überschrift gelesen?
Nee, ich habe das auch durchgelesen, da ging es dann irgendwie darum, dass sie halt viel zu Fahrrädern machen und nicht über Autos reden oder sowas. Ich glaube, das war dann der BZ wichtig.
Über Autos reden, der böse Autos.
Genau, der BZ ging es dann auch darum, reden die auch über Autos oder sowas. Ja. Und bei der CDU natürlich irgendwie über Autos und bei der FDP auch über Autos und bei den Grünen halt nicht, bla bla bla. Bei uns ging es darum, dass wir der nicht nur über die großen Themen reden, sondern dass eben unser Videocontent auch hippe junge Leute hat, die linke Politik erklären. Und vor allen Dingen auch ein bisschen witzig. Ich glaube, also das wurde Niklas bei den und
Marthas
Reels. Genau, das wurde glaube ich, auch bei den Grünen bemängelt, dass es halt ein bisschen zu langweilig ist. Ein bisschen zu. Und wir haben ja auch so hier Tier-Content und so weiter. Das kommt, also wir zumindest
Standard,
in der Hinsicht haben wir das Internet verstanden.
Und wir haben einen coolen Podcast. Eigentlich sind wir schon ziemlich hip.
Total mega. Ich glaube, hip darf man auch nicht sagen.
Ja, aber ich bin ja auch schon über 30, ich darf hip noch sagen. Wäre jetzt auch blöd, wenn ich...
Auf jeden Fall hier an der Stelle auch mal vielen Dank an alle, die uns ob bezahlt oder meistens unbezahlt im Social-Media-Wahlkampf supporten.
Ja, mega.
Da ist ziemlich geile Sachen sind dabei rumgekommen dieses Mal.
Ohne das Herzblut und den Schweiß wäre das alles so nicht möglich gewesen. Und das freut mich natürlich sehr, dass wir da so ein Lob bekommen haben. Und freue mich auch sehr für alle die Leute und über die ganzen Leute, die mich dabei unterstützt haben. Denn alleine hätten wir das so, den Kanal auch nicht hingekriegt. Insofern, das war eine schöne Sache.
Ich hatte noch irgendwas, worüber wir sprechen wollten.
Also ich habe mich ein bisschen gefragt, ob ihr euch genauso aufregt, dass Scholz jetzt nochmal was zur Enteignung sagen musste, aber...
Der Bundeskanzler höchstpersönlich mischt sich in den Wahlkampf ein.
Kann er ja machen, aber...
Moment, ihr könnt kurz sprechen, ich suche das aus dem Internet
aber und dann
werde
so
ich ihn zitieren.
Dass sie immer so ein Bullshit labern und so tun, als würden wir nicht über Neubau reden, ist natürlich Blödsinn und deswegen frage ich mich immer, was das soll, weil es ist immer so die halbe Wahrheit.
Damit weil kann natürlich jeder Politik machen. Na, ich meine, das ist natürlich so ein Narrativ, das halt so eine Behauptung, die gerne aufgestellt wird, kann man ihn ja irgendwie fast nicht verübeln. Also ich meine, es ist halt Wahlkampf, ne? Also da wird auch behauptet, dass wir irgendwie Wohnungen verhindern, wenn es eigentlich vor allem darum geht, halt Wohnungen zu verhindern, die Luxuswohnungen sind, die sich keine Sau leisten kann und wir die Wohnungen gerne bauen würden, aber eben zu bestimmten Bedingungen. Weil was nützt es uns, wenn da wieder irgendwelcher Scheiß hingeknallt wird, den aber die Mehrheit der Berliner Bevölkerung sich nicht leisten kann. Und insofern verhindern wir nur bestimmte Arten von Wohnungen. Aber natürlich verkauft sich das nicht so gut, wenn du ein Feindbild aufbauen willst, das man gefälligst nicht zu wählen hat. Also das ist ja irgendwie...
Ne? Und man dann auch noch feststellt, dass die SPD von der Wohnlobby und Immo-Lobby ordentlich gesponsert wird, dann ist es natürlich richtig für den Arsch.
Ja.
Aber ist schon auch spannend, genau. Ich fand das jetzt nochmal interessant. Ich höre ja morgens manchmal Radio und dann merke ich immer, dass ich wahnsinnig wütend werde, wenn so.
Also es ist ganz toll, die SPD-Verlautbarung zur Bundestagswahl letztes Jahr zu gucken. Der Olaf, der macht richtig, ne? Hier steht, also für das Wohnen, Olaf Scholz packt das an. Nee, Scholz packt das an.
Olaf
Scholz, also es ist 18.09.21, ja, das ist also ungefähr ein Jahr und 3 Monate alt. Olaf Scholz will als Kanzler den Anstieg der Mieten, Achtung, energisch bremsen.
Hat gut geklappt bisher.
So, dann haben sie ein Sofortprogramm vorgestellt. Wir brauchen viel mehr Wohnungen, sagt er, die sich jede und jeder leisten kann. Da hilft nur eins, bauen. Denn das wirkt langfristig am besten gegen hohe Mieten. Das ist übrigens Quatsch. Also das kriegt man relativ simpel, kann man mal bei André Holm nachlesen.
Ja.
Es ist einfach dumm. Also ich kann, wenn ich baue, wenn ich hier 100.000 Luxuswohnungen baue, dann hat hier kein einziger Berliner irgendwas davon. Aber egal. Die SPD glaubt es, aber dann so.
Ja, das ist natürlich aber auch eine leichte Geschichte.
Da geht es noch weiter, denn das wird langfristig am besten gehen. So, deshalb will Scholz mindestens 400.000 Wohnungen. Jedes Jahr? Mindestens 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr.
Ja, es ging auch um deutschlandweit.
Der ist ja doch kilometerweit entfernt.
Ja, natürlich.
Das, also das hat übrigens der Mieter, ich weiß nicht, wie das heißt, Mieterverein Bund, gab es vor 2 Wochen große Pressemitteilung, irgendwie krasser kann man Wohnungsbauzielzahlen einfach überhaupt nicht.
Naja, also die haben von einer wirklichen Katastrophe
gewarnt. Jetzt kommt's, SPD vor der Bundestagswahl, bis sich der Wohnungsmarkt durch die Bauoffensive, in Klammern, die nicht stattgefunden hat, entspannt habe, will Scholz dafür sorgen, dass Mieten überall dort, wo es nötig ist, nur wenig steigen dürfen. Es ist, das ja, ist wirklich richtig. Jetzt läuft hier ein Video. Hilfe.
Ja, das hat alles auch nicht so
gut. Es ist wirklich absurd. So, und der hat ja auch richtig sozusagen Paroli bekommen von, also ich bin fassungslos. Der hat ja diesen Quatsch erzählt, wieder mit Enteignung schaffen keine Wohnung.
Ja, ja.
Das ist richtig. Wenn man Äpfel zusammenquetscht, dann schmeckt es, Achtung, auch nicht wie Bananensaft. Komisch, ist aber so.
Okay.
Nee, das ist wirklich, der hat sich einfach, also das ist so klassisch SPD, die machen real gar nichts beim Bauen. Die lehnen sich zurück und sagen, das wird schon die Wirtschaft machen, die Investoren.
Ja, wir setzen uns
mal gemeinsam. Die sehen doch, dass seit Jahren, dass die nichts tun für die, die bauen nicht bezahlbare Wohnungen, das machen die einfach nicht. Und dann sagt die SPD, oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass die nicht weniger davon machen. Also nicht weniger machen von dem, was wir sowieso nicht brauchen. Und alle, die kommen, wie wir, und sagen, vielleicht machen wir das mal öffentlich und bezahlbar, das geht nicht, das ist nämlich Kommunismus. Und enteignen, damit die Leute nicht aus ihren Wohnungen rausfliegen, sondern wir politisch die Mieten steuern können, das ist natürlich, das ist richtig hart, das ist DDR. Das geht nicht. Ja, das es ist wirklich einfach, es macht mich fassungslos. Die sollen einfach nicht mehr über Wohnen reden und über Bauen. Und zwar weder im Land noch im Bund. Die sollen es einfach lassen.
Aber es gab ja einen Volksentscheid. Weißt du, es ist ja nicht so, dass wir uns, also wir waren davon ein großer Teil, aber weißt du, es ist ja nicht vom Himmel gefallen, dass irgendwelche Enteignungssachen jetzt in Rede stehen, sondern es ist ein Volksentscheid, der muss hier umgesetzt werden. Die Jarasch sagt, dauert wahrscheinlich alles 10 Jahre. Die Giffey sagt, kann sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, weil Osten und DDR und Kommunismus. Und
dazu jetzt hat ja Klaus Lederer das Richtige gesagt. Und er meinte, also wenn er als Spitzenkandidat und Bürgermeister Politik machen soll, die seine Partei beschließt, die er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, dann würde er nicht mehr Spitzenkandidat für diese Partei sein.
Ja, und er hat, glaube ich, auch zu Recht angemerkt, dass es auch historisch und politisch schwierig ist, mit dem Gewissen sozusagen diesen DDR-Vergleich zu bringen, weil, jetzt kommt's, Geisel hat ja auch gesagt, ist vermutlich verfassungswidrig, blöd, steht halt in der Verfassung drin, dass man vergesellschaften darf zum Wohle, also der Gesetz aus gesellschaftlichem Interesse heraus.
Ich glaube, du bist Kommunist.
Wie bitte?
Ja, du bist ein kommunistischer Hetzer, glaube ich.
Ja, da waren ja Linke.
Grundgesetz zitieren, als wenn das ja irgendwas heißt.
Linke Sozialdemokraten in diesen Gesetzgebungs- oder diesen Verfassungsgebungsprozess, Grundgesetzgebungsprozess beteiligt und haben das dort vorgesehen. Und insofern ist es schon problematisch sozusagen, das mit der SED irgendwie gleichzusetzen. Also das ist halt so.
Ja, weil sie sind ja für Enteignung, wenn es um Wälder und für Autobahnen oder RWEs.
Das sind ja sogar Enteignungen, nicht mehr Vergesellschaftung. Also
genau, das ist sind ja Enteignungen. Da sind sie ja ganz vorne mit dabei.
Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, die in der Tat, wie du gesagt hast, da wird jetzt so getan, also es geht ja vielleicht nicht und rechtlich und so schwierig. Die Nummer sollte man denen gar nicht durchgehen lassen, weil es gab einen Volksentscheid. Die Sache, ob wir das wollen, die ist entschieden. So, die ist vorbei, ist durch. Ja. Die Frage ist jetzt, wie macht man es? Weil es in der Tat einen Haufen offene Fragen gibt, juristischer Natur.
Aber dafür gibt es ja eine Kommission.
Dafür gibt es jetzt die Kommission, wo man im Nachhinein sagen wird, es war vielleicht gar nicht so super dumm, so eine Kommission zu machen, um sich wirklich irgendwie abzusichern. Zumal, wenn die Kommission sagt, das können wir machen, ihr müsst nur darauf oder darauf achten, na, dann wird es natürlich auch für die Sozialdemokratie, also die SPD hat irgendwie am Parteitag beschlossen, wenn die Kommission sagt, wie es geht, dann machen wir das übrigens. Ne? Also muss man auch sagen, politische Beschlusslage bei der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands hier in Berlin heißt, ja, wir machen es, wenn es geht.
Ja, aber wir wissen auch, wir
kennen die Diskrepanz zwischen ihr Personal interessiert sich in der Regel nicht so dafür, was die beschließen.
Ja.
Aber dann ist es quasi nochmal schwieriger dann auch für Geisel oder auch für Giffey zu sagen, das geht jetzt nicht wegen DDR oder so.
Ist auch wirklich krass. Aber ich freue mich, dass ihr euch genauso aufregt darüber, weil mich...
Ich reg mich eigentlich nicht auf, weil wenn was aufregen würde, wenn es was bringen würde, würde ich mich aufregen. Aber das regt mich halt wirklich auf.
Wir haben es gefunden. Olaf Scholz mischt sich in den Wahlkampf ein und sagt, was
zu bauen. Das ist, wenn Sozialdemokraten mir irgendwas über Wohnen und Bauen bezahlbare Mieten, die sollen einfach aufhören. Die sollen weiter darüber reden, dass sie unbedingt das Auto wollen und dass sie unbedingt Autobahnen bauen wollen. Die ganze Scheiße können sie alles machen. Aber wirklich, über das Thema Wohnen will ich von denen einfach nichts mehr hören.
Okay, wir schicken den Podcast an die Berliner SPD und hoffen, dass sie auf dich hören. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob das funktioniert.
Ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort.
Das war gar nicht das Thema. Ich hatte irgendwas anderes, was ich aber...
Na, hast du es jetzt wiedergefunden? Nee, aber dann ist es auch egal. Also wir sitzen ja nächste Woche schon wieder hier. Dann wissen wir
auch... Was machen wir denn, wenn jetzt das Gericht morgen sagt, die Wahl fällt aus? Machen wir dann nächsten Montag trotzdem noch einen? Dann
müssen wir nächste Woche natürlich nochmal darüber reden, was jetzt passiert.
Eine Auswertungsfolge, ja.
Also wir machen den Podcast ja auch nicht nur zu Wahlkampfzeiten. Wir könnten dann darüber reden, ob wir den Tonus wieder ändern. Aber unseren Podcast gibt es ja auch... Zwischen den Wahlkämpfen.
Ja, aber jetzt dieses Format jeden Montag?
Ja, genau.
Das beziehungsweise jeden Dienstag haben
wir ja... Nächste Woche würde sich auf jeden Fall anbieten, weil wir dann die Antworten auf unsere Spekulationen von heute haben. Ja. Ne? Das, insofern nächste
Klingt
Woche...
plausibel.
Könnt ihr auf jeden Fall zuhören und kompetentere Antworten von uns auf Dinge, die entschieden wurden, bekommen.
Naja... Ob kompetent werden wir sehen, aber zumindest Antworten.
Na, wir werden uns sehr kompetente Antworten von den Genossinnen und Genossen in Fraktion und Partei holen, die dazu schlaue Meinungen haben.
Ja.
Weil da gibt es ja, soweit ich weiß, Juristen in dieser Partei. Auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dieser eine Spitzenkandidat ist ein Jurist. Genau. Insofern werden wir das für euch in Erfahrung bringen. Und ansonsten gibt es bestimmt auch noch Dinge zu besprechen, potenziell 6 Tage vor der Wahl.
Ja.
Ich finde es schön, dass wir jetzt wieder von potenziell 6 Tagen vor der Wahl sprechen. Das gefällt mir wirklich gut.
Ist auch geil, oder? Ich meine, in 13 Tagen soll hier eine Landtagswahl stattfinden. Und die ganze Stadt fragt sich, naja, mal gucken. Ist halt Berlin, ne? Ja, wenn nicht,
weil hey, dann... Hey, das ist jetzt die Schuld vom Bundesverfassungsgericht. Da hat Berlin nichts... zu getan, ja. Berlin-Bashing ist eh schon immer scheiße, aber in dem Fall, das ist Karlsruhe, ja.
Da regt sich jetzt der Berliner auf, ist auch schön. Ich bin da gar nicht so attached, aber ist okay, wir werden nächste Woche sehen,
wie es aussieht. Das hat so ein bisschen was so, ich finde es eine angenehme Lebensweise, weißt du.
So kann
wir können wählen in 2 Wochen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, wirst du ja sehen. Mach dich doch jetzt nicht heiß, ob da eine Wahl, du wirst ja merken, ob gewählt wird oder nicht. Was soll ich mich jetzt aufregen?
Wirst du schon heraus.
Wenn wir wählen, dann geht da eh wieder was schief. Und dann kommt wieder einer und sagt, ist nicht und so.
Lange Schlangen an Wahllokalen werden auf jeden Fall auch Berlin.
Ich habe übrigens das vielleicht zum Abschluss wieder dieses Mal entschlossen, bewusst im Wahllokal wählen zu gehen und keine Briefwahl zu machen.
Ja. Na klar.
Ich gehe so ein richtiger, das fühlt sich, wenn ich das sage, immer so an, als würde ich so in den 50ern leben. Ja? Die junge Demokratie und man ist stolz und so. Aber ich finde es gut, am Wahltag so gegen 14 Uhr dahin zu gehen.
Nach dem Aufstehen?
Du hast noch Wahlparty hinterher, deswegen wirst du nicht ganz so.
Um 14 Uhr dahin zu gehen, ist, wo ist die eigentlich? Ach genau. Ja, die ist ja auch bei mir in der Nähe im weitesten Sinne. Ja. Aber nein, um 14 Uhr dahin zu gehen und dann freue ich mich. Und ich stehe auch gerne 10 Minuten in der Schlange, weil das ist wichtig, was wir da machen.
Also ich gucke auch gerne, ob es überhaupt eine Schlange gibt. Ja, also in meinem ehemaligen...
Sonst kommst du nochmal wieder, wenn sie da ist.
Nee, also in
ich
warte so lange, bis eine Schlange ist.
Genau. In meinem ehemaligen Wahllokal in Reinickendorf war nie eine Schlange, egal zu welcher Uhrzeit ich gegangen bin. Jetzt wohne ich ja in Lichtenberg, da gibt es natürlich eine Schlange, weil die Ossi-Rentner stramm wählen gehen. Was ja eine gute Sache ist, weil sie wählen viel mehr.
Aber ich gehe auch mal gucken, wer so dasteht und
genau,
wie die Stimmung ist, auch bei den Wahlhelferinnen und so, denen man ja echt dankbar sein kann, dass sie das machen.
Auf jeden Fall.
Also sehen wir uns nächste Woche doch wieder, Sebastian. Das war der Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles, Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.